Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des Culture Clubs. Es ist Dezember, Zeit für Rückblicke, Reflexionen und ein Blick darauf, was unser Kulturjahr geprägt hat. Darüber sprechen wir heute mit drei Menschen, die aus den verschiedenen Kulturbereichen berichten können. Der Schriftstellerin Isabel Bogdan, dem Schauspieler Enrique Fiss und dem Musiker Frank Spilker. Aufgenommen wird diese Folge im weihnachtlich geschmückten First Stage Theater. Das verzaubert uns hier gerade alle und ich kann jedem schon einen Blick auf Instagram empfehlen, um diese Show nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Es wird präsentiert wie immer von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Isabel Bogdan, du wurdest 1968 in Köln geboren, hast in Heidelberg und Tokio studiert und lebst nach ein bisschen hier und da, jetzt seit gut 20 Jahren aus voller Überzeugung in Hamburg. Nachdem du fast 20 Jahre lang Literatur übersetzt hattest, erschien 2016 dein erster Roman, Der Pfau. 2019 folgte Laufen, beide Bücher wurden erfolgreich verfilmt, 2024 erschien Wohnverwandtschaften. Dann gehen wir jetzt mal gleich ins Volle. Was war denn dein Buch des Jahres 2025?
Es war tatsächlich wahrscheinlich mein eigenes, die Wohnverwandtschaften, weil ich einen großen Teil von 2025 immer noch auf Lesereise war.
Ja.
Und einfach dieses Buch mich noch durchs Jahr begleitet hat. Von den Büchern, die ich gelesen habe, musste ich jetzt mal kurz nachdenken. Was mich sehr begeistert hat, ist Verena Kessler mit dem Roman Jim. Also Jim wie Muckibude mit G-Y-M, nicht wie der Name. Mhm. Wo es um eine junge Frau geht, die anfängt in der Muckibude am Tresen zu arbeiten, wo sie Energy Drinks verkauft und kippt dann in eine Richtung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte und wird immer fantastischer.
Herrlich.
Ich habe es mit großer Begeisterung gelesen.
Guter Tipp. Guter Typ wiederum ist Enrique Fiss. Du wurdest 1993 in Hamburg geboren und warst bereits als Kind in einer Jugendtheatergruppe. Beruhigt euch. Danach hast du Schauspiel in Wien studiert und standest auf diversen Theaterbühnen in Deutschland und Österreich. Seit 2021 bist du auch in Film und Fernsehen zu sehen und spielst seit der 34. Staffel in der ARD-Vorabendserie Großstadtrevier eine Serienhauptrolle als Zivilfahnder Nils Sanchez. Du hast dieses Jahr das Großstadtrevier mit dem Ensemble auf die Bühne des St. Pauli-Theaters gebracht. Kann man das in zwei Sätzen erklären, was das für dich für eine Bedeutung hatte und wieso diese 6 Wochen, war das eher ein Rausch oder war das eher sehr anstrengend?
Du meinst die 6 Wochen Vorstellung?
Ja.
Also angefangen hat alles, wenn ich das in 3 Worte packen sollte, wäre das Bock, Bock, Bock. Wir hatten alle richtig, richtig doll Lust, wir aus dem Ensemble, aus dem Schauspielensemble, das mal zu machen und aus dem Fernsehserienensemble mal auf die Probebühne und einfach mal rumprobieren. Und es war für, ich glaube, wir haben alle einen sehr unterschiedlichen Theaterzugang und es war einfach Bock, Bock, Bock. 6 Wochen Ensuite spielen habe ich vorher noch nie gemacht und das war eine Erfahrung. Das war am Anfang natürlich Hype, Hype. Und dann, also so nach, kurz bevor wir irgendwie die Hälfte, wir hatten 35 Vorstellungen am Stück und ich sag mal so ab Vorstellung 17 war so, oh, und täglich grüßt das Murmeltier, ja dann mal wieder los. Also es war immer der Moment vorher und wenn man dann auf der Bühne war, war das alles geil und dann am Ende, also dann als man so den Zenit überschritten hatte, war auch wieder fein. Das hat Laune gemacht und ich freue mich, dass es weitergeht.
So. Wir gehen weiter zu Frank Spilker. Du wurdest 1966 in Herford geboren und bist in Bad Salzuflen aufgewachsen. 1991 hast du in Hamburg die Band Die Sterne gegründet und wurdest zu einer prägenden Stimme der Hamburger Schule. Neben deiner Arbeit als Musiker schreibst du auch Prosa. Nachdem ihr im vergangenen Jahr gut 30 Jahre Bandgeschichte mit der Werkschau Grandezza Revue passieren gelassen habt, erscheint am 9. Januar 2026 euer neuestes Album »Wenn es Liebe ist«. Was war denn bei dir, Liebe, in diesem Jahr, wenn es um das Lieblingsalbum geht, was du so entdeckt hast?
Das ist gut, dass du das fragst. Ich bin allerdings, wir haben ja gerade, wenn wir es dann angemacht haben, auf Spotify alle gesehen, was unser musikalisches Alter ist. Bei mir ist das 73. Das hat damit zu tun, dass ich habe das ganze letzte Jahr, also dieses Jahr, 2025, damit verbracht, ein Album zu produzieren für Die Sterne. Und was man hauptsächlich macht, ist Sachen zu hören, die inspirierend sind. Und das ist bei mir nicht der aktuelle Kram, sondern es sind eigentlich immer Sachen aus 2, 3 Generationen davor, weil man auf der Suche ist nach dem Sound, nach dem Kick, der eben gerade nicht schon überall around ist. So, und da leitet sich mein hohes Alter her. Also ich habe tatsächlich so Sachen gehört wie B-52s zum Beispiel. Oder ja, die 60er Jahre sind ja quasi durch, aber so ein bisschen nach so einem Synthi-Sound, der gerade nicht überall zu hören ist. Und ja, dem versucht das sozusagen in unsere Gitarren-Approaches, die ja immer sowieso da sind, wenn wir im Proberaum gehen, dann kommen so Gitarren-Soundartige Sachen aus, die immer raus, die immer ein bisschen automatisch nach 60s klingen. Also wie man das so drehen kann, das waren meine Suchen. Ansonsten habe ich so Lieblinge, also so Bands wie Sei Shishi haben wieder ein neues Album rausgebracht. Die kümmern sich ja ein bisschen retromäßig um den Sound von Nile Rodgers und die sozusagen mehrstimmigen Vocal Grooves der 70er Jahre. Jetzt weiß ich gar nicht, ich habe gerade meine Spotify-Bibliothek nicht zur Hand und schon gar nicht meine Platten zu Hause. Das ist immer, ich muss wirklich gucken, was ist dieses Jahr eigentlich rausgekommen von den Sachen, die mich interessiert haben. Also ich bin nicht so ein Neuigkeitenhörer.
Ja, Isabel, wenn es so eine Art Literaturstreaming-Plattform gäbe und die dein Alter ausspucken würde, was käme denn daraus? Also liest du eher Klassiker, Hemingway und so weiter oder guckst du tatsächlich gezielt nach Neuerscheinungen?
Ich lese eigentlich fast nur Neuerscheinungen und fast nur deutsche AutorInnen, weil ich auch ganz viele kenne und irgendwie das Gefühl habe, ich möchte auch auf dem Laufenden sein, was die KollegInnen alle so machen. Und dass ich mal einen toten männlichen Autor lese, passiert ganz selten. Ich hatte eine Zeit lang so eine kleine Veranstaltungsreihe in Frankfurt mit einem Kollegen zusammen noch, die nannte sich Schimpf und Schande und die Idee war, zwei AutorInnen sitzen auf der Bühne und bekennen dem angemessen schockierten Publikum, welche wichtigen Klassiker wir nicht gelesen haben. Und für den Abend mussten wir sie dann natürlich lesen. Und das fand ich eigentlich super, weil ich da zweimal im Jahr zwei Klassiker lesen musste und einfach dazu gezwungen war. Und das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht getan. Da haben wir tolle Sachen gelesen. Und endlich mal den Werther gelesen und Frankenstein und so Sachen. Das war eigentlich super.
Enrique, guckst du auch bevorzugt Filme mit Kollegen, die du kennst? So wie Isabel Bücher liest von Autorinnen, die sie kennt?
Naja, also die deutsche Filmbubble ist ja dann gar nicht so groß. Natürlich ein Ticken größer als die deutsche Theaterbubble, aber man kennt dann doch ganz schnell, kennt man sich so. Das heißt, in jedem deutschen Film taucht eine Kollegin oder Kollegen auf, die ich kenne. Ja. Aber ich gucke querbeet. Ich habe nicht so viel Zeit gerade zum Gucken. Ich gucke immer viel so Dokus, bei denen ich dann so wegpenne. Eher so. Das ist gerade das, was ich einfach gerade...
Ja, andere haben ja zum Wegpennen immer ein Buch auf dem Nachtschrank. Es gibt ja dieses beflügelte Wort, welches Buch hat man auf dem Nachtschrank?
Ja, das habe ich auch.
Ich lese nie zum Einschlafen. Das finde ich ja auch doof. Irgendwie. Die geben sich ja Mühe und dann kriegst du immer nur die Hälfte mit oder musst von vorne anfangen. Was liegt denn auf deinem Nachtschrank?
Ich habe keine Ahnung. Da liegt was. Ich weiß nicht, was da liegt. Ich habe auch derbe lange nicht mehr gelesen. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, habe ich tatsächlich nochmal gelesen. Das war Faserland.
Ja, auch.
Das habe ich einfach nochmal gelesen.
Ja.
Frank, das war im Sommer.
Tote Autoren und Autorinnen oder auch eher Neuerscheinungen,
also wenn es um Bücher geht? Ich gucke ja immer Hitler-Dokus zum Einschlafen. Ja. Ja, weiß ich, wie es ausgeht. Das ist für mich total beruhigend. Das läuft auch dauernd. Also braucht man sich nicht groß Mühe geben. Ich lese Klassiker auch durchaus. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich nur Klassiker gelesen habe. Allen voran die russischen, also Dostoevsky und sowas, oder Tolstoi. Weil ich so, mein Zugang zu den Klassikern war erstmal, weil ich hatte Englisch als Leistungskurs in der Schule, war halt eher Shakespeare. Und dann braucht man ja Goethe nicht lesen, ist ja eh nur kopiert.
Klar.
Naja, wenn man ganz unten rangeht, dann landet man letztlich bei mündlicher Überlieferung und Sagen und so weiter. Und das ist ja mein Geschäft, ist ja die mündliche Überlieferung. Das ist ja der Unterschied zwischen Popmusik und Klassik, ist ja die Schriftkultur. Ne? Also wir arbeiten mit Material. Und so hat in den 50er Jahren mal alles angefangen mit dem Popgeschäft in den USA. Ja, was man so vorgefunden hat, irgendwie an Songs, die in den Appalachen irgendwie von den Großeltern zu den Kindern weitergegeben wurden. Und das wurde ein bisschen aufgepeppt und als Single verkauft. So.
Frank, du hast vorhin gesagt, dass dich vor allen Dingen die Albumproduktion beschäftigt hat von dem neuen Album. Jetzt ist die ganze Welt schnelllebiger geworden. So eine Albumproduktion dauert immer noch ein Jahr oder nimmst du dir einfach mehr Pausen?
Eine Albumproduktion kann auch innerhalb von einer Woche passieren. Das kommt so ein bisschen auf das Album an. Ne? Es kommt auch vor allen Dingen auf so Zeitpläne an. Ich glaube, das Grundproblem unserer Zeit ist ja, dass es Produktion ohne Ende gibt. Also das Problem ist nicht eine tolle Produktion, wie es vielleicht in den 80er Jahren mal war, wo man dann die Mittel nicht rangekommen ist als Musiker. Produktionsmittel, eben speziell Studio und sowas. Das Problem ist jetzt Sichtbarkeit. So, und die Sichtbarkeit zu organisieren. Also ich habe dauernd Leute, die auf mich zukommen und fragen, wie mache ich? Ich habe so tolle Sachen, ich habe so tolle Produkte und keiner merkt, was mache ich denn jetzt? So, ne? Das ist das größte Karriereproblem für alle Musiker, gerade wenn man anfängt. Also wir können als die Sterne halt total vom Glück reden, dass wir irgendwann in den 90ern das mal geschafft haben, über so ein Sichtbarkeitslevel zu kommen. Und das heißt, es wird wahrgenommen, wenn wir was machen. Wenn man das nicht hat, ist es ganz, ganz schwer gerade.
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch. Damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier- oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis.
Isabel, das Hörbuch von Wohnverwandtschaften wurde von Katharina Wackernagel, Heiko Deutschmann, Lavinia Wilsen unter anderem eingelesen. Hast du solche Stimmen schon im Kopf, wenn du schreibst? Also,
ich meine, nee, habe ich nicht. Serkan Kaya hast du mal vergessen, das ist der vierte. Nee, habe ich nicht. Es geht in dem
Roman.
Hat man
da Einfluss drauf als Autorin oder macht das irgendwie?
Hatte ich in dem Fall tatsächlich. Ja. Und ich habe beim Schreiben über diese WG. Hatte ich eigentlich von Anfang an beschlossen, das mit vier wechselnden Ich-Erzähler-Stimmen zu machen, damit die alle vier so gleichberechtigt nebeneinander stehen in dieser WG. Und dann war auch klar, dass das Hörbuch nicht von einer Person eingelesen werden kann, sondern dass es dafür vier Stimmen braucht. Und ich kannte die vier alle vorher und habe sie mir alle gewünscht. Und das hat Gott sei Dank auch funktioniert. Und ich finde, es ist ganz wunderbar geworden. Ich bin echt Fan von diesem Hörbuch, weil das super funktioniert mit den wechselnden Stimmen. Und drei von denen haben in den Verfilmungen mitgespielt, beim V und bei Laufen. Und Heiko Deutschmann kenne ich über eine gemeinsame Freundin auch schon ein bisschen länger. Und der spricht den Jörg, der im Roman dement wird und zunehmend Wortfindungsstörungen hat und so. Und das macht er einfach fantastisch. Das ist richtig toll geworden.
Enrique, Hörbücher auch nicht? Nein?
Nee, Podcast höre ich.
Ja, zu Recht.
Podcast höre ich.
Aber liest du auch Hörbücher ein?
Nee.
Oder? Nee.
Nee,
auch nicht. Gute Idee, oder?
Ja, braucht man dann auch sowas wie ein Showreel, so ein Ton. Mhm.
Ja. Ja.
Genau, darum müsste man sich mal kümmern.
Ja, wir können ja Teile dieses Podcasts da mal einsenden.
Um was man sich alles kümmern müsste.
Ja. Enrique, du stehst ja hier so ein bisschen für Theater und Film und der erfolgreichste Film in Deutschland, aus Deutschland, war das Kanu des Manitou. Jetzt die Gretchenfrage. Hast du den erfolgreichsten deutschen Film des Jahres 2025 gesehen?
Nein.
Ach, nein?
Nein.
Und,
du hättest jetzt mit dem Jahr gerechnet.
Ja, natürlich, klar. Du hast Familie, du hast Freundinnen und Freunde.
Ja.
Hast du denn den Schuh des Manitou gesehen?
Ja, den habe ich gesehen.
Okay.
Ja.
Wer hat denn von euch dreien den erfolgreichsten Film einer deutschen Produktion gesehen? Gar nicht.
Dieses
ne?
Jahr, nee.
Ja.
Aber ich gucke den auf jeden Fall noch an.
Ja. Ich habe Amrum gesehen.
Den Schuh des Manitou fand ich schon sehr toll. Also es war noch so richtig anarchistisches Kino. Ich finde es toll, dass es da ein Remake gibt. Das gucke ich auf jeden Fall.
Mhm. Also ich fand den Schuh des Manitou auch super. Aber das Kanu habe ich nicht gesehen.
Okay. Ja. Aber Amrum ist wahrscheinlich eine der bedeutendsten deutschen Verfilmungen. Dann natürlich auch noch recht schicksalshaft, auch noch beschwert durch den Tod kurz nach der Premiere von Haag Boom. Ich habe den Film jetzt auch noch nicht gesehen, Amrum. Was hat das so mit dir gemacht? Also er soll ja wirklich sehr bewegend sein.
Ja, also er hat wahnsinnig schöne Bilder, fand ich. Und der ist irgendwie schon bewegend, aber so ein bisschen unterschwellig. Also es ist alle Figuren agieren so mit so einer Reserviertheit. Also vielleicht ist es sehr norddeutsch, aber ich fand, das überträgt sich auch so ein bisschen auf die Zuschauer im Kinosaal, dass man immer das Gefühl hat, man kommt nicht so richtig nah dran. Aber es gibt einfach wahnsinnig bewegende Szenen auch drin, wo man schon auch wirklich mitleidet und mit diesem Jungen mit versucht, die Mutter jetzt wieder aufzuheitern oder ihr dieses Honigbrot zu verschaffen und was dafür alles nötig ist und so. Und die Stimmung auf der Insel ist so kurz nach dem Krieg oder Kriegsende. Das ist schon alles sehr, sehr aufgeladen und wirklich in wahnsinnig schöne Bilder verpackt.
Ich würde gerne mal die für uns 5 Kulturereignisse in Hamburg in Schlagzeilen mal besprechen. Wir haben da zum einen der 2024 als Nachfolger von John Neumeier eingesetzte Intendant Dennis Wolpi musste 2025 seinen Posten beim Hamburg Ballett nach heftiger interner Kritik und massiven Vorwürfen eines toxischen Arbeitsklimas räumen. Enrique, weißt du mehr? Ich meine, das ist ja irgendwie aufgearbeitet worden. Ist das nie so richtig? Zumindest als Unbeteiligter stelle ich das fest. Die Kulturbehörde hat sich auch in Schweigen gehüllt. Da vermutet man ja doch immer irgendwie, auch wenn man niemanden vorverurteilen will, dass da irgendwas war da nun schiefgelaufen. Hast du den Eindruck, gerade wenn du mit älteren Theaterkollegen sprichst, dass jetzt so das Theaterleben irgendwie einfacher geworden ist, weil ich sag mal so aus den 60er, 70er, 80er Jahren war es, glaube ich, relativ normal, Übergriffe zu erleben, Alkohol, Drogen, alles rauf und runter.
Einfach ist es nicht. Nee, einfach ist es nicht geworden. Ich würde dem Theaterbetrieb in Deutschland auch immer noch unterstellen, dass es machtmissbräuchliche Strukturen gibt an Häusern so. Ich glaube, was passiert ist und was sehr positiv ist, ist, dass alle aufmerksamer darauf sind, dass alle wissen, so, ey, wir sind, also wenn ich auf eine Probe gehe, dann mache ich mich nackig, ne? Und zwar nicht, dass ich mich immer ausziehen würde, aber ich mache mich erstmal nackig. Und so machen sich viele Leute auf einer Probe nackig. Passiert einer Regieperson genauso. Man stürzt sich gemeinsam in eine Arbeit und die fußt auf Vertrauen und die fußt auf, ey, so, ich gehe da jetzt rein und ist deshalb per se auch anfällig, dass das von Menschen missbraucht wird oder dass es Missverständnisse gibt und Leute sich blöd fühlen. Und ich glaube, es gibt eine Awareness dafür zu sagen, ey, lass uns mal versuchen, hier ein cooles Arbeitsklima zu schaffen. Mhm. Also das ist immer das, was ich an Theaterproduktion merke. Ich arbeite aber auch nicht mehr fest an Häusern. Ich bin also nicht mehr fest in Strukturen, sondern immer nur für Produktion in Ensembles teil und kriege das da immer mit. Ja.
Frank, wie hat sich die Musikindustrie entwickelt? Also vor 2-3 Jahren gab es den großen Rammstein-Skandal, der dann im Nachhinein wieder kleiner wurde, warum auch immer.
Geht es jetzt um die Frage missbräuchlicher Strukturen oder Machtmissbrauch? Oder?
Ja, über auch natürlich auch den Druck und unangenehme Situationen. Also,
also ich schätze ja den Theaterbetrieb eben so ein, dass es sich grundsätzlich um autoritäre Strukturen handelt, wo das, glaube ich, auch im System quasi schon verankert ist, dass es, wenn da Leute reingeraten, die Macht bekommen und die nicht verantwortungsvoll damit umgehen, dass was passieren kann. Und ich glaube, es ist in der Popmusik grundsätzlich nicht anders. Das ist eine irrsinnige Machtposition, Erfolg zu haben, weltweiten Erfolg gar, Millionen zu verdienen und so weiter. Natürlich lockt das Leute an, junge Frauen, junge Männer, die irgendwie Teil von dem Ganzen sein wollen. Und man ist dann auch wenn es auf einem viel, viel kleineren Niveau passiert, automatisch in der Position, verantwortungsvoll damit umzugehen. So, das trifft aber auch für jeden Sportverein, für jeden Lehrer oder sonst was zu, der eine Autorität und Macht über junge Menschen hat. So, insofern glaube ich nicht, dass es das Problem irgendeiner Branche ist, sondern ein gesellschaftliches Problem.
Ja.
Und es gibt ja also viele Feministen sagen, das Problem ist nicht die Gesellschaft, das Problem sind einfach Männer. Ja.
Isabel, ist die deutsche Verlagsbranche die Insel der Glückseligkeit?
Ich glaube so ein bisschen ja und hätte das auch bis vor gar nicht so langer Zeit weiterhin behauptet. Und dann habe ich von einer Kollegin die Geschichte gehört, dass ein durchaus wichtiger Verleger wörtlich zu ihr gesagt hat, wenn du mit mir ins Hotel gehst, dann bringe ich dein Buch raus. Und zwar 6 Wochen bevor er den Verlag verlassen hat, das heißt, der wusste das da schon. Dass er überhaupt nicht mehr in der Position ist, dieses Buch rauszubringen. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil mir sowas im Literaturbetrieb einfach überhaupt nie begegnet ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, also weil das Problem ja tatsächlich durch die Bank Männer sind und der Literaturbetrieb ist ziemlich frauenlastig. Also vielleicht ist es deswegen doch in vielerlei Hinsicht die Insel der Glückseligen, aber natürlich nie zu 100%. Also es gibt auch im Literaturbetrieb Männer und auch wahrscheinlich ausreichend solche, die auf welche Weise auch immer da Machtspielchen spielen. Gibt's alles.
Kommen wir zu was Schönem möglicherweise. Der neue Opernentwurf für Hamburg stammt von einem dänischen Architekturbüro und sieht ein modernes Haus mit begehbarem Dach in der Hafen City vor. Er gewann 2025 den Wettbewerb und gilt als eines der nächsten großen Kulturprojekte der Stadt. Welche Chancen bietet dieses neue Opernhaus für die Stadt? Frank.
Oh, dazu bin ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin. Ich freue mich erstmal über den Diskurs so darüber, weil es ja eine private Investition hauptsächlich ist, die da stattfindet, wo man dann so ein bisschen das Gefühl hat, okay, der neue König in Form des Bürgertums, des Großbürgertums spendiert seiner Stadt ein Opernhaus und irgendwie will man sich darüber aufregen, aber kann es auch nicht, weil das ist ja ein Geschenk. Ich fand es total spannend, weil das so viel sagt über die politischen Verhältnisse und was eben auch immer durch die Kultur maskiert werden soll. Ne? Also am Ende geht es natürlich um eine Potenz, um Macht. Ne? Und ich kann dazu erstmal nur sagen, weil ich auch diese Strukturen so wenig durchschaue, ich finde den Entwurf super, finde das super schick und ich freue mich schon darauf, spazieren zu gehen. Und was das Programm angeht, da kann man ja, das weiß ich auch viel zu wenig, das könnte ja auch interessant sein, warum nicht?
Mhm. Isabel, ist das für dich ein Problem, dass es möglicherweise so ähnlich aussieht wie das Opernhaus in Prag? Darüber wird ja gerade diskutiert.
Ich war noch nie in Prag. Ich habe auch die Diskussion noch gar nicht mitbekommen. Mhm. Also ich finde auch den Entwurf total geil. Ich habe, was ich an Bildern gesehen habe, finde ich super schön und spektakulär und ist, glaube ich, eine tolle Architektur. Und was Frank sagt, ist natürlich so eine Sache, sich von jemandem, also als Stadt sich so ein Haus schenken zu lassen von jemandem, der seine Nazi-Vergangenheit oder die Vergangenheit seiner Familie nicht aufarbeitet, ist ein bisschen heikel. Aber es ist super, dass drüber geredet wird. Und was mir tatsächlich vorher auch nicht so klar war, ist, wie es um die alte Oper steht. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben doch eine Oper, was soll das? Aber die ist offenbar so sehr zu klein, dass da jeden Tag 40 LKWs kommen und Kulissen hinbringen und wieder zurückbringen in irgendein Kulissenlager, weil das alles nicht in der Oper gelagert werden kann und all diese Dinge. Und es müsste für, ich weiß nicht mehr wie viele Millionen oder was, saniert werden. Und ja, das ist also gar nicht so überflüssig, wie ich am Anfang dachte. Und ich glaube, es wird spektakulär.
Enrique.
Ja. Da würde ich ganz kurz, also natürlich könnte man jetzt eine ganze Stunde über die Oper sprechen. Ich habe gar keine gefestigte Meinung, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber nur so ein paar Dinge. Ich finde den Architekturentwurf nicht so gut tatsächlich. Also wenn man sich das so anguckt, sieht das unfassbar toll aus, wenn du alles wegnimmst, was an Bäumen und so weiter da reingebaut wurde, steht da eigentlich gar nicht so viel, was der Architekturentwurf als solches ist es gar nicht, die Aufmachung ist großartig, das Drumherum weiß ich gar nicht so richtig. Ich finde es super schwierig, dass es kommuniziert wird, auch vom, also dass es sehr schnell kommuniziert wurde als das neue Wahrzeichen. Also da denke ich sofort an die Elbphilharmonie, in der ich selber einmal drin war für eine Ferdinand von Schirach Lesung, die mir als super kulturinteressierten Menschen in Hamburg also gar nicht so viel bringt. Und da habe ich bei der Oper auch total Angst vor. Also eine neue Oper schreckt erstmal ab. Also Oper an sich ist das Problem, hat ein Theater ähnlich, hat erstmal was Abschreckendes oder erstmal gar nicht so sehr was Einladendes an wirklich alle Hamburgerinnen und Hamburger. Das heißt, bevor man jetzt sagt, so hier, da ist die neue Oper, die ist ein Geschenk für Hamburg, die bringt Hamburg total viel, müsste man meiner Meinung nach total viel rein investieren, die Leute wirklich einzuladen und zu sagen, hier ist jetzt dieser Bau, auf dem kann man auch spazieren gehen. Ja, das kann sein, aber für wen ist das schlussendlich? Steht mitten in der Hafen-City, die will man lebendig machen, dafür muss man erstmal ganz viel leisten, um die Leute da überhaupt einzuladen, um überhaupt zu sagen, Oper ist für alle, weil das ist es per se erstmal nicht. Das ist erstmal so hochkulturell angesehen, dass es mich erstmal
Ja, aber die Musical-Theater sind ja schon da und das neue Westfield-Einkaufszentrum ist da, was jetzt wieder für mich nicht das Richtige ist und dafür würde ich vielleicht mal in die Oper gehen. Also ich glaube, das ist halt einfach ein Angebot von vielen. Das würde ich jetzt gar nicht. Den Anspruch hätte ich nicht an eine Oper, dass sie was für alle ist, weil Oper ist halt nichts für alle und Musical ist auch nichts für alle.
Ah, aber den Anspruch habe ich total. Ich hätte total den Anspruch, dass Oper was für alle ist. Also ich finde es total wichtig, die Kommunikation zu fördern, dass Oper, dass auch klassische Musik, whatever, was für alle ist.
Ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz, um das, da kann ich eigentlich mit stundenlang auch mit euch drüber reden. Die Elbphilharmonie macht es doch ganz gut, finde ich jetzt zum Beispiel, weil man hat nicht das Gefühl, dass da ein elitäres Programm läuft, obwohl Philharmonie dran steht. Mhm. Ich glaube auch, dass bei dieser neuen Oper was anderes zu erwarten ist, also dass es eher ein elitäres Programm ist, wo das Großbürgertum möglichst unter sich bleibt. Aber das ist ja alles noch nicht in noch nicht geschrieben, das wissen wir noch nicht. Insofern.
Nee, genau.
Also der neue jetzt, der Staatsoperintendant wirbt dafür, auch mit Jogginghose in die Oper gehen zu können. Und das finde ich total wichtig. Finde ich total gut.
Zum Beispiel. So.
Ich glaube nur, dass es mit der Kommunikation als solches, mit einem neuen Wahrzeichen zu punkten, da sträubt sich was in mir.
Bei
und
mir
da
auch.
Bin ich da.
Ja, aber das haben sie mit der Elfi auch gemacht. Und ne, was Frank sagt, die haben total abwechslungsreiches Programm für alle.
Voll, aber wenn du dir den Innenraum anguckst von dieser neuen Oper, guckst du ganz klassisch auf eine ganz klassische Guckkastenbühne. Das ist so richtig, wenn du dir das anguckst, ist so richtig als Bildschirm gemalt. Das ist so der Operndiskurs, das neue Musiktheater geht weit weg von nur rein dem, da sitzen Leute, die gucken zu, da ist der Orchestergraben und da hinten wird gespielt. Das ist in der neuen Oper gar nicht so vorgesehen. Gesehen gar nicht so möglich. Das heißt, da ist schon der Diskurs oder das moderne Musiktheater weiter, als es dieses neue Wahrzeichen da überhaupt liefern kann. Und da bin ich so ein bisschen, ja, damit beißt es sich mit mir. Natürlich finde ich es toll, wenn gerade in Zeiten, wo ja in Berlin Kultur runtergespart wird, in Hamburg irgendwie ein neues Opernhaus gebaut wird und Kultur gestärkt wird. Das ist ja erstmal so was total Geiles, aber da gehört mehr dazu, als einfach zu sagen, ja, das Geschenk nehmen wir an. Ich meine, die Stadt Hamburg muss mit um und bei 150 Millionen Euro zur Verfügung stellen, nur um das Grundstück überhaupt bebaubar zu machen. Das liegt bei der Stadt oder bei uns so. Das alte Opernhaus muss eh auch kernsaniert werden. Das muss eh auch gemacht werden. Das ist denkmalgeschützt.
Ich merke mal an solchen Stellen, dass ich überhaupt keine Ahnung davon habe, was also so, ich sag mal, betriebswirtschaftlich bei sowas rumkommt. Weil bei uns, ich wohne ja gegenüber von einem grünen Bunker und ich hätte nie gedacht, dass so eine blöde Rampe und ein paar Bäume Leute aus der ganzen Welt anlocken, um irgendwie auf so einen Betonblock raufzugehen. Und das ist halt, das ist eine Sache, die, glaube ich, wir jetzt als Kulturleute total unterschätzen, dass allein so ein Denkmal oder so Leute anzieht, Tourismus, den Tourismus fördert und so weiter. Und da beneide ich auch jetzt, sag mal, die Leute nicht, die das planen und entscheiden müssen, was machen wir nicht. Ansonsten gebe ich dir recht, das ist doch ganz klar ein konservatives Projekt, das ist ein konservatives Weltbild sozusagen mit einem Guckkasten schon in die Architektur eingeschrieben hat. Das ist natürlich nicht meins, klar, würde ich auch sagen.
Einiges Neues gibt's auch im Theaterbereich in Hamburg. Am Thalia Theater übernahm Sonja Anders ab der Spielzeit 25/26 die Intendanz. Sie folgt auf Joachim Lux, der das Haus seit 2009 geleitet hatte. Beim Ernst-Deutsch-Theater übergab Isabella Werte-Schütter nach rund 30 Jahren Leitung die Führung an Daniel Schütter und Ayla Jeginer. Das Theater geht damit in eine neue Generation über mit Doppelspitze seit diesem Jahr. Wie viel Einfluss kann man denn und Neuerungen kann man denn so gleich im ersten Jahr machen? Also die sind ja jetzt schon seit 3-4 Monaten am Gange. Enrique, du quasi als auch Protagonist ja im Ernst-Deutsch-Theater, hast du das Gefühl, da hat sich einiges geändert? Also der Eingangsbereich im Ernst-Deutsch-Theater ist wirklich großartig. Der ist schon mal neu, aber jetzt auch so kulturell.
Deine Frage war, wie groß der Einfluss ist. Mhm. Also der Einfluss, den Ayla und Daniel da vorgenommen haben, ist riesig. Das Ernst-Deutsch-Theater ist das größte Privattheater Deutschlands, hat glaube ich 700 Plätze, lief viel über Abos, die haben ihr Publikum und was Ayla und Daniel da machen, ist von jetzt auf gleich dieses Theater umzukrempeln und zu sagen, wir machen jetzt Repertoirebetrieb, wir haben ein kleines Ensemble, die haben also die kompletten Strukturen neu aufgebaut, da Humpels und Pumpels also überall und es ist total großartig, weil die hätten ja auch einen stillen Übergang machen können und sagen können, ey, das Theater läuft, so, wir machen so weiter und packen da so viel Power rein, versuchen alle mitzunehmen, versuchen die Kommunikation auf Vordermann zu bringen, gehen auf Social Media richtig, richtig groß, versuchen aber auch das altbekannte Publikum, die Abonnentinnen und Abonnenten mit einzuladen, diesen Wechsel mitzumachen, das ist ja, also ich kenne Daniel schon sehr, sehr lange. Ich kenne Daniel, seit wir 16, 17 sind und ich merke manchmal so, oh, deine Augenringe werden auch ein bisschen größer. Ich weiß, der hat viel zu tun. Ich finde das aber großartig. Ich finde das toll, dass man ja da nicht den gemütlichen Weg geht, sondern dieses komplette Theater da krass anpackt, diese Neuerung da vorzunehmen.
Frank, wo treibst dich eher hin? Ins Deutschtheater oder eher ins Thalia?
Beides nicht so richtig. Ich bin ja mehr so ein Kampnageltyp, ne?
Grüße an Amelie.
Ja, Grüße an Amelie. Ja, das liegt am Programm natürlich. Also das Thalia bietet ab und an auch schon was. Ja, ich bin, aber das ist so auch sowieso, meine Zeit ist begrenzt, weil ich selber sehr viel auf der Bühne stehe und abends verplant bin. Also Theater fällt oft unter den Tisch bei mir leider.
Mhm. Isabel, habe ich bei dir mehr Glück mit der Frage nach Ernst Deutsch Theater oder Thalia?
Ich fürchte nicht.
Nein.
Und jedes Mal, wenn ich dann mal im Theater bin, denke ich, wie fantastisch ist das eigentlich? Und ja, man sollte viel öfter ins Theater gehen, weil ich jedes Mal denke, es ist ja auch eigentlich irgendwie ein bisschen anachronistisch, dass man tatsächlich wohin geht, wo lebende Menschen einem eine Geschichte vorspielen. Das ist doch eigentlich total abgefahren in Zeiten von Internet und Avataren und was weiß ich. Und es ist so toll. Und jedes Mal, wenn ich im Theater bin, bin ich ganz beglückt und krieg's aber auch oft nicht auf die Reihe, das dann auch mal ein bisschen öfter zu tun.
Dann gehen wir jetzt ganz schnell zur nächsten Schlagzeile. Im Jahr 2025 fand das Haberfront Festival vom 20. September bis 19. Oktober unter neuer künstlerischer Leitung von eben jenen Joachim Lux statt. Die Ausgabe war eine Neuauflage mit frischem Programm, das internationale BestsellerautorInnen, deutschsprachige Stimmen und junge Nachwuchstalente vereint und erzielte mit rund 33.000 BesucherInnen großen Erfolg. Frau Autorin, wie viele Lesungen hast du denn da mitgemacht?
Ehrlich gesagt, keine einzige.
Sag mal, was habe ich mir für Leute eingeladen?
Total die Kulturbanausen eingeladen. Es gab ja im Literaturbereich noch eine andere große Neuerung in Hamburg, nämlich das Literaturhaus hat eine neue Leiterin.
Auch das.
Und ich bin da im Vereinsvorstand. Mhm. Und dadurch kam es, dass ich einfach wahnsinnig viel im Literaturhaus war, jetzt im letzten halben Jahr. Wo eigentlich ein bisschen sowas Ähnliches passiert wie am Ernst-Deutsch-Theater, also nicht, dass alles komplett umgekrempelt wird, aber es ist sehr viel neuer Schwung drin und es gab ganz großartige Veranstaltungen im letzten halben Jahr und ich bin gerade total so beglückt vom Literaturhaus, dass ich für Haberfront irgendwie gar keine Zeit mehr hatte.
Aber so ein Besucherrekord, den das Haberfront jetzt aufgestellt hat, macht das Eindruck bei dir oder hättest du Sorge, dass es irgendwie nach unten hin geöffnet wurde vom Niveau und deswegen so viele da waren?
Nee, ich glaube, die haben eher im Gegenteil, die haben so die absoluten Superstars eingeladen, die man natürlich auch entsprechend bezahlen muss. Was das Literaturhaus im Normalfall nicht so richtig leisten kann. Und insofern ist das ja auch irgendwie eine ganz schöne Aufteilung, dass die so diese Megastars nehmen und die haben auch teilweise wirklich rasante Eintrittspreise genommen bei Haberfront. Und nö, das passt schon gut alles zusammen. Und dass Menschen sich so für Literatur interessieren, dass es da einen Besucherrekord gibt, dass im Literaturhaus eigentlich fast alles ausverkauft ist und so weiter. Das ist wunderbar. Das ist ja alles eine gute Nachricht. Mhm. Jetzt müssen diese Leute eigentlich nur noch hingehen und ihre Bücher, bitte gerne, wenn ich das hier jetzt mal so einstreuen darf, in den kleinen unabhängigen Buchhandlungen kaufen. Die haben gerade wirklich ein Problem. Es hat in den letzten 5 Jahren, ich glaube, 20 oder 25% der unabhängigen Buchhandlungen geschlossen. Und das ist eine Katastrophe. Das ist, also ich habe auf der Buchmesse jedes Jahr das Gefühl gehabt, ja, die Branche jammert, das tut sie immer, gehört dazu. Und dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, jetzt ist es langsam wirklich ernst, weil das Schließen der unabhängigen Buchhandlungen sich sofort auch auf die kleinen unabhängigen Verlage auswirkt. Denn die kleinen Buchhandlungen haben sich auch die kleinen Verlage auf den Tisch gelegt. Bei Thalia und Hugendubel und so, da liegen die nicht. Und das merken die kleinen Verlage sofort, wenn die kleinen Buchhandlungen zumachen. Und deswegen bitte geht alle eure Weihnachtsgeschenke im unabhängigen Buchhandel kaufen.
Das machen wir. Okay. Wir kommen zur nächsten Schlagzeile und da geht's um das Molotow. Der Molotow-Club zog nämlich von seiner bisherigen Location am Nobistor in die Reeperbahn 136 um. Das neue Gebäude, historisch als Top-10-Club bekannt, bietet 2 Floors für Konzerte und Partys und wurde im März 2025 offiziell eröffnet. Frank, ja, im Molotow warst du jetzt schon.
Ja, aber da musste ich mich auch anstrengen. Ganz ehrlich, direkt im Sommer war, glaube ich, die Eröffnung. Mhm. War ich in dem, heißt das noch Top Ten Bar, auf jeden Fall die kleinere Bühne, bei einem Konzert, was ich ganz toll fand, weil das waren eben die Hamburger Newcomer. Wir haben eben mal über die Situation in der Musikbranche geredet, die ja ähnlich ist. Das ist bei Festival, ich glaube, in allen Branchen weltweit das Gleiche. Es gibt halt die sozusagen so ein Bieterwettbewerb um die größten Namen jedes Jahr. Das sind die Leute, die Publikum anziehen. Das hast du in der Literatur, genauso wie in der Musik. Und der ganze Bereich, der sozusagen diese Superstars unterfüttert, also da, wo es herkommt, der muss halt meistens mit öffentlichen Mitteln irgendwie supportet werden, damit es überhaupt funktioniert. So, andere Geschichte, bleiben wir bei Molotow. Super Location, total geil. Ich war jetzt gerade bei Alan of Friedberger und Destroyer. Das war jetzt vor 2 Wochen. Dann das erste Mal in einem großen Club und ich kenne das Interieur von dem Reeperbahn-Festival, das war früher ein Jazzclub. Das hat mich sehr erinnert jetzt an die Situation vom Übel und Gefährlich am Anfang, was so ein bisschen so eine posche Disco war, die wir dann runtergerockt haben zusammen. Ja? Also die Sterne haben angefangen, wir haben ein Öffnungskonzert gespielt. Das gleiche prophezei ich für das Molotow, hoffe es auch ein bisschen, weil es wirkt noch so ein bisschen, als ob irgendwie das falsche Programm oder das richtige Programm im falschen Laden wäre, so rum. Mhm. Kriegen wir hin, da arbeite ich auch gerne dran. Ja, wir kriegen das runtergerockt. Ich möchte euch alle herzlich einladen, das mit mir zusammen zu tun. Das ist auch quasi mein Silvestervorhaben fürs nächste Jahr, das Molotow runterrocken. Und wir wissen ja, dass da die Magic happened und so und nicht da, wo, weil du kommst immer so mit Verkaufszahlen hier, das ist, da passiert nichts mehr, deswegen gehe ich auch da nicht hin. Ich war tatsächlich beim Haberfront Festival, beim Newcomer-Abend, habe da Platten aufgelegt und finde es auch super interessant. Das ist das, was mich interessiert. Was mich nicht interessiert, sind internationale Superstars, die sich dann da mal zeigen, die man dann bewundern darf, weil ich das Buch eh schon kenne und das vielleicht vor 10 Jahren schon verfolgt habe, wie die ihre Karriere gestartet haben. So. In der Musik ist es noch schlimmer, weil das mein Beruf ist. Da weiß ich natürlich noch mehr Bescheid und ich bin teilweise überrascht, dass so eine Band, von der ich denke, wow, das müssen internationale Superstars sein wie Papoose aus Frankreich, dass sie nächstes Jahr Molotow spielen zum Beispiel. Egal, ne? Also ich bin da anders und ich glaube, dass für alle innovativen Kräfte in der Musikbranche sind, in allen Kreativbranchen sind Verkaufszahlen das Endergebnis und das muss auch nicht immer so aufgehen. So. Insofern, ja, Molotow, total wichtig, wenn es das nicht mehr gäbe, auch an dem Ort, wäre auch, glaube ich, die Reeperbahn als Kulturort langsam mal tot. Ne? Das ist ja so, da ist ja nicht mehr viel.
Enrique, was war denn dein Konzert des Jahres? Meins war ja Oasis in Manchester. Ich habe wirklich großes Glück gehabt, Karten dafür zu kriegen. Und es war wirklich, das hat sich sehr stark auf meiner inneren Festplatte eingebrannt. Der ganze Tag war einfach herrlich. Hast du auch so ein ähnliches Konzert, wo du sagst, da kann ich mich sogar im nächsten Jahr noch dran erinnern?
Also ich habe jetzt gerade ein Konzert, das vor der Tür steht. Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe am 19. Dezember, also kurz bevor das Jahr rum ist, fahre ich nach Berlin und gucke mir die höchste Eisenbahn an.
Oh.
Die ich sehr gerne mag, obwohl ich sonst ja nur Deutschrap höre. Mhm. Ich wäre jetzt am Donnerstag, wäre ich eigentlich zu SSIO gegangen, der ein großartiges neues Album, also kann ich mal, SSIO sagt euch was, ein Deutschrapper, ziemlich ironisch, dann aber auch wieder nicht ironisch, also dann wieder so, man weiß nicht genau, man weiß, so ein bisschen, manchmal erinnert er mich an so KIZ, als er so angefangen, weil man weiß überhaupt nicht, wie man den packen soll. Da wollte ich am Donnerstag hin, aber das habe ich nicht geschafft, das schaffe ich nicht, habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht geschafft, sag mal. Genau, ich gehe zu der höchsten Eisenbahn. Und was gab es noch für Konzerte? Ich war ein bisschen auf Konzerten. Aber ist jetzt auch schon ein bisschen her. Nö, fällt mir gerade keins ein.
Isabel?
Also das Schönste, eigentlich optisch Schönste, war Element of Crime im Schweriner Schloss an einem herrlichen Spätsommerabend bei Sonnenschein und dann geht die Sonne so langsam, knallt sie nicht mehr auf diesen Schlosshof, sondern geht so unter und man steht in diesem Schlosshof und das war einfach wahnsinnig schön. Es war auch einfach ein super schönes Wochenende mit Freunden, die da eine Ferienwohnung haben. Das bleibt auf jeden Fall als Location im Gedächtnis. Dann war ganz toll John Smith, was der beliebigste Name von allen ist, klingt wie aus dem Englischbuch. So ein englischer Singer-Songwriter.
Das hast du jetzt erfunden.
Ja genau, und da war ich nicht kreativer, also bis zu John Smith bin ich gekommen. Das war im Nachtasyl, was ja auch sowieso immer eine schöne Location ist.
Ich habe mich wieder erinnert.
Ja.
Darf ich?
Ja.
Na, weil du es gesagt hast, in der wunderschönen Location in Schwerin. Ich war dieses Jahr das erste Mal auf dem Fusion Festival in meinem Leben. Was mich rein von der Schönheit erstmal derbe abgeholt hat, weil es wirklich unfassbar liebevoll dekoriert ist und aufgebaut ist alles. Und wir haben da gespielt und da habe ich fantastische Konzerte gesehen. Lila Sophia, eine RapperInnen ohne Pronomen. Ebbo habe ich gesehen, tolle Rapperin. So. Das war mein, auf jeden Fall mein prägendstes Konzert, Musikerlebnis des Jahres 2025, das Fusion Festival.
Frank, wie wichtig ist denn für dich als Besucher die Qualität einer Location? Also ich tendiere dahingehend, es gibt so ein, zwei Locations hier in Hamburg, die meide ich dann immer eher und hoffe, dass die Band irgendwann wieder in einer größeren oder kleineren Location spielt. Eher in einer kleineren.
Boah, ja, ich kenne sie alle, ne? Also nicht nur in Hamburg. Klar. Ich glaube, man kann froh sein, wenn es Locations gibt. So, das erstmal, bevor man jetzt anfängt zu kritisieren, ne? Weil es gerade im Musikbereich so viele Punkte gibt, woran denen man scheitern kann. Parkplätze, Notausgänge, rebellische Nachbarn. Im Prenzlauer Berg gibt es quasi keine Clubs mehr, weil wegen dieser Gründe Berlin, weil da halt Leute hingezogen sind, die keinen Krach mehr ertragen können oder wollen. Ja, egal. Also insofern, ja, natürlich habe ich auch meine Lieblinge und ich finde, also für mich ist halt die, deswegen habe ich eben über das Molotow geschwärmt oder würde über alle Clubs in dieser Größe schwärmen, sind gerade diese Orte wichtig, wo man weiß, es kann sich eigentlich vom Volumen her, was da reingeht an Leuten, sowieso immer nur knapp rechnen. Und die unterstütze ich dann auch, egal wie es aussieht. Ist mir auch egal, ob die geputzt haben oder so. Mhm. Ja, oder was das Bier kostet.
Kommen wir weg von den Schlagzeilen, von den persönlichen Empfindungen, Isabel. Gibt es denn etwas im Kulturbereich, also auch vielleicht Ausstellungen, Museumsbesuche, was auch immer, was dir in Erinnerung bleiben wird? Film, Fernsehen, besonderer Tatort oder wie auch immer. Was bleibt so hängen in 2025?
Uff. Ich habe das schlechteste Gedächtnis der Welt. Ab was Anfang 2025 war, weiß ich schon gar nicht mehr.
Wir sind die richtigen Gäste also, heute. Ne?
Das geht so. Also, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt gerade eine Serie geguckt, die mir großen Spaß gemacht hat. Und zwar Call My Agent.
Oh ja.
Französische Serie, wo es um eine Schauspielagentur geht. Und die Geschichte der Agentur zieht sich durch die 4 Staffeln. Und in jeder Folge ist dann ein prominenter französischer Schauspieler oder eine Schauspielerin, die da eine Gastrolle hat und irgendwie auch als Schauspieler, als sie selbst auftreten. Mhm. Und das ist wirklich ein großer Spaß. Und ich habe jetzt gerade gestern die letzte Folge geguckt und bin nicht zufrieden mit dem Ende, aber... Ja,
es gibt auch einen deutschen Ableger davon. Deutschen Ableger, wollte ich gerade sagen.
Der ist aber auf Disney Plus und das habe ich nicht.
Ah, okay. Das haben ja auch viele abgestellt, Disney Plus.
Ich habe auch gehört, es wäre nicht so gut. Aber das hört man natürlich immer, wenn es irgendwie ein deutsches Remake von irgendwas anderem gibt, dann ist es immer nicht so gut.
Ja.
Ich fand es erstaunlich gut, tatsächlich, weil ich erst dachte auch so, genau, das deutsche Remake. Und ich finde es erstaunlich charmant, wirklich. Ganz sweet.
Hätte es wahrscheinlich sofort danach durchgebinged, weil ich das Französische so mochte.
Ja. Das ist immer gut, wenn man das gar nicht weiß. So, ich habe auch jahrelang Stromberg geguckt, ohne zu wissen, dass es da oder Tatortreiniger, weiß man gar nicht, dass es da Vorbilder gibt.
Ja.
Das ist besser so.
Ja, Tatortreiniger ist auch geil. Ja.
Zum Beispiel, ja.
Was ist denn dein Comeback des Jahres? Ich habe ja vorhin schon Oasis angesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also Stromberg kommt ja jetzt auch als Kinofilm gerade. Ist das so etwas, was dich jetzt berührt, wo du ins Kino gehst?
Nee, ne? Nee, also das kam jetzt, glaube ich, wegen der die Kampagne, jetzt kam mir das ins Gedächtnis. Was gab es denn noch an Comebacks dieses Jahr? Also noch wegen Oasis nach Manchester gefahren wäre ich definitiv nicht. Ich fand die in den 90ern schon scheiße.
Mhm. Los, aber auch streitet
so,
euch.
Hast so eine ganz arrogante Haltung raus, weil ich war ja schon Creation-Fan in den 80ern. Ne?
Ja.
Also so, und deswegen, das war ja voll, als die dann groß geworden sind, war ich ja schon, hatte ich das ja hinter mir. So alt bin ich. Ja, nee, das sehe ich auch nicht mehr so extrem, dass es da irgendwie ein Abgrenzungsbedürfnis gibt. Aber also was hast du bezahlt für dein Ticket? Darf ich mal fragen?
Ich habe es geschenkt bekommen. Und da fragt man ja nicht nach, wie teuer das jetzt war. Aber ehrlicherweise, ich glaube, das teuerste war wahrscheinlich das Hotel. Da war es in einer recht bekannten deutschen Günstig-Hotelkette dann nicht so günstig auf einmal.
Ja.
Aber das war es trotzdem alles wert irgendwie. Ich habe...
Na klar, aber das ist natürlich das strukturelle Problem, was wir haben mit der Kultur. Ne? Dass für solche Events werden Fantasiepreise mittlerweile aufgerufen und da wird an anderer Stelle gespart. Das ist, wie gesagt, schon bei dem Festival so. Dieser eine Act, der pro Jahr durchs Dorf getrieben wird, kriegt halt eine horrende Gage und der ganzen Unterbau dann halt nicht mehr. Und nur so funktioniert es und da kann man auch eigentlich die Veranstalter gar nicht verantwortlich machen, sondern das entscheidet das Publikum.
Mir ist gerade noch ein Konzerterlebnis
schön, dass deine Erinnerung zurückgekommen ist.
Weil du gerade gesagt hast, das fand ich scheiße und da war ich arrogant.
Ja, das ist gut, ne?
Ich war auf einer Party des Mare Verlags und es hat für anderthalb Stunden eine ABBA-Coverband gespielt, deren Namen ich vergessen habe. Und es war anderthalb Stunden lang, die Tanzfläche voll und alle waren total begeistert. Und ich dachte, wie geil ist das eigentlich, dass diese Musik 50 Jahre später einfach immer noch funktioniert und zuverlässig gute Laune macht. Und alle tanzen, alle können alles von vorne bis hinten mitsingen. Und hinterher haben alle irgendwie miteinander geredet und waren ganz beglückt. Und alle haben gesagt, ja, früher fand ich die ja peinlich. Aber jetzt sind wir irgendwie alt genug, um da drüber zu stehen und einfach Spaß zu haben.
Ich fand die früher gut. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu Oasis. Ja, bei Oasis denke ich, ist ja klar, Beatles Revisited. Aber fand ich immer super. Das ist zwar auch Schlager, aber die haben dem ganzen Jahr einen anderen Drive gegeben.
War halt damals neu und es funktioniert halt immer noch. Es funktioniert wie die Beatles auch 50 Jahre später.
Natürlich, ist halt Schlager. Schlager funktioniert immer.
Und es ist geil. Und es war einfach so ein Spaß, da anderthalb Stunden wirklich nur zu ABBA zu tanzen. Ja. Großartig.
Ist es. Wir haben auch in den 90ern, wir haben im goldenen Handschuh unten und morgens um 4 betrunken ABBA angestellt. Weiß ich noch, war geil. Schöne Grüße gehen raus hier, Props an Balding, Knafrelle. Der war immer mit der Erste im goldenen Handschuh.
Enrique, dein kultureller Höhepunkt sozusagen war ja der Kulturwechsel. Du bist von Berlin nach Hamburg wieder zurückgekommen. Mm. Worauf hast du dich denn jetzt so kulturell gesehen am meisten gefreut?
Ich war kulturell tatsächlich eher überrascht davon, also ich bin ja, genau, ich komme aus Hamburg, ich war die letzten Jahre immer in Hamburg, weil ich immer in Hamburg gearbeitet habe, habe aber in Berlin gelebt und bin dementsprechend, habe dann irgendwie entschieden, ich ziehe zurück nach Hamburg und jetzt bin ich hier angekommen wieder und finde es viel aufregender, als ich gedacht hätte. Also alles sprudelt viel mehr, als ich es vorher im Gefühl hatte, wo ich dachte, ich bin nach Berlin gezogen, weil es sich für mich aufregend angefühlt hat und richtig angefühlt hat, Hamburg zu verlassen und nach Berlin zu ziehen. Und jetzt komme ich zurück und hatte Hamburg viel eingeschlafener in Erinnerung, als es das ist. Ich hatte das Bild von, mir ging es in Berlin so, ich konnte total entspannt zu Dingen nicht hingehen, weil ich wusste, naja, morgen findet ja wieder was statt. Und das war so, und in Hamburg hatte ich immer ein anderes Gefühl, ey, das muss ich nutzen, weil wann ist es denn wieder, sei es der Flohmarkt oder sei es das Konzert oder was auch immer. Und jetzt merke ich so, in Hamburg geht auch total viel. Ich kann auch heute dies, morgen das machen. Das heißt, ich bin genauso entspannt in Hamburg jetzt, als ich es in Berlin war.
Wir hatten Bundestagswahlen und daraus hat sich ergeben, dass wir einen neuen Kulturstaatsminister haben, Wolfram Weimar. Die Zeit titelte jüngst Der Mann, der nicht liefern kann. Wie ist denn euer Eindruck, Frank?
Katastrophal, aber ich bin auch weniger betroffen, glaube ich. Ich kriege das alles so aus zweiter Hand mit. Ich persönlich als Band nicht so in dem Kulturbetrieb, also ich sag mal auch von Kürzungen nicht betroffen oder von so einem, ich sag mal, anderen Weltbild, was da jetzt im BKM herrscht. Ich habe, glaube ich, bisher mit jedem Kulturstaatsminister meine Probleme gehabt, logischerweise, bin aber auch nicht wirklich unmittelbar jetzt derjenige, der was dazu sagen kann. Ich finde, bei dem neuen Kulturstaatsminister ist eben das Problem, dass der grundsätzliche Kulturverständnis eins ist, das ich komplett nicht mal verstehe im Ansatz. Also ich weiß nicht, was das soll, was der will. So außer kürzen, abschaffen. Was soll das?
Enrique, weißt du, was er will?
Also das, was er nach außen kommuniziert, ist kulturell sein Interesse ganz klar an hochkulturellen Dingen. Also wenn man dem BKM immer noch bei Instagram folgt, so wie ich, dann ist es wirklich eine Farce, was da aufgeführt wird. Also was macht der Kulturstaatsminister in der Öffentlichkeit? Er stößt Debatten an. Und die Debatten, die dieser Kulturstaatsminister seit Mai anstößt, sind haarsträubend für mich. Also einer deutschen Kulturlandschaft die ganze Zeit zu unterstellen, sie sei so ideologisch aufgestellt und so ideologisch geprägt und man müsse aufpassen nach rechts und nach links und gleichzeitig kann ich ja gar, also dieser Mensch verfolgt eine so klare Agenda, was der vorhat, das heißt, das ist alles so verlogen und so und wird so einem Kulturstaatsminister nicht gerecht. Der Mensch ist tatsächlich, ich bin dem argwöhnisch gewesen, als er zum Kulturstaatsminister ernannt wurde. Ich war irgendwie auch sehr froh, dass es Carsten Broster nicht geworden ist, weil er damit Hamburg noch erhalten bleibt, weil das einfach ein Kulturpolitiker ist, dem die Kultur auch wirklich am Herzen liegt, und zwar die Vielschichtigkeit der Kultur und nicht einem bestimmten Verständnis von Kultur. Genau, deshalb, ich hatte keine großen Erwartungen, aber ja, also deshalb kann man nicht von Enttäuschung reden, aber es ist wirklich ein Ärgernis, dass dieser Mensch da ganz oben im BKM sitzt.
Ja, meiner Meinung nach steckt letztlich Populismus dahinter, weil nichts kommt so gut an, wie Kürzungen in der Kultur zu verkünden, ja, zu streichen, kein Geld mehr rauszuschmeißen für etwas, wo jetzt von dem viele Leute denken, dass es ja sowieso nichts bringt, weil sie daran gar nicht teilnehmen. So, das ist die Aufgabe, die dieser Kulturstaatsminister hat, sozusagen am rechten Rand Stimmen zu generieren durch Kürzungen, zu sagen, ja, das machen wir alles nicht mehr. So, wie gesagt, und deswegen steckt keine Idee dahinter. Ich finde, man muss sich mit diesen Typen nicht beschäftigen, sollte man auch nicht. Wenn man anfängt, das ernst zu nehmen, ist schon zu viel Aufmerksamkeit.
Ach, naja, solange von der anderen Seite die Aufmerksamkeit kommt,
die Macht ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber da ist ja nichts anderes als Macht. Da ist ja keine, da ist ja sonst kein Konzept oder so.
Isabel. Ich habe zwei Sätze noch zu Wolfram Weimar.
Ich habe dem tatsächlich nicht viel hinzuzufügen. Ich schließe mich zu 100% euch beiden an. Und auch was Carsten Broster angeht, also wir haben hier, auch da sind wir, glaube ich, in Hamburg auf der Insel der Glückseligen mit unserem Kultursenator, dem es einfach wirklich genuin am Herzen liegt und der sich für alles interessiert. Der liest, der geht auf Konzerte, der interessiert sich für Musik und für Theater und für alles Mögliche. Und das merkt man halt. Und der setzt sich ein und kümmert sich drum, dass das Geld zum Beispiel eben nicht nur an die großen Theater und Museen und so weiter verteilt wird, sondern es auch Stipendien für kleine AutorInnen gibt und die Hamburger Literaturpreise und so weiter. Also das ist schon, also in Hamburg, glaube ich, ist wirklich noch vieles sehr, sehr gut.
Ja.
Und über die Bundespolitik möchten wir in Sachen Kultur nicht reden.
Naja, und ich glaube, also man muss ja gar nicht mit Carsten Broster immer zusammengehen, was der so tut. Also ich glaube, mit dem könnte ich genauso diskutieren über eine Oper, aber mit dem kann man halt auch diskutieren über eine Oper.
Genau.
Und das ist so. Also
und der hört auch zu.
Ja, ja. Da ist Interesse, da ist Bock, da ist Lust auf Auseinandersetzung. Ja. Und ich finde, das ist so was ein Kulturpolitiker oder Politikerin leisten könnte.
Ja, und vor allem Offenheit. Also da ist nicht so festgefahren in dem, was er irgendwie gelten lässt oder dass er irgendwie definieren würde, was jetzt Kultur ist und was nicht und solche Dinge.
Wir sind schon am Ende, ihr Lieben, mit unserem Jahresrückblick. Ich habe gesagt, wir sitzen hier in weihnachtlicher Atmosphäre. Von euch, nachdem Frank schon sich zu ABBA bekannt hat, möchte ich ein weiteres zu Neudeutsch genanntes Guilty Pleasure von euch noch hören. Es gibt ja so Weihnachtsrituale, was für Filme im Fernsehen einem vorgesetzt werden, beziehungsweise was man selber gerne guckt. Was ist denn, Enrique, dein liebster Weihnachtsfilm, wo du sagst, ja, das gucke ich mit meinen Kindern, alleine, wie auch immer.
Dings, wie heißt der? Hugh Grant.
Tatsächlich
ja. Liebe.
Enrique, das gucken wir zusammen dieses Jahr. Ja, das ist auch mein Film.
Ich kann wahnsinnig gut bei so Schnulzen und romantischen Filmen weinen und ich freue mich jetzt schon wieder drauf.
Ich habe noch nie geweint bei Tatsächlich Liebe, weinen, okay. Ja. So, Frank, wo weinst du?
Ich guck dann den neuen Bully Herbig, glaube ich.
Okay, sehr schön.
Und weinst. Ja,
und weinst. Und weinst.
Genau. Da würde ich vielleicht weinen.
So, Isabel. Ja.
Ich habe tatsächlich auch mehrere Jahre lang tatsächlich Liebe geguckt. Und irgendwann vor 2-3 Jahren habe ich es angeguckt und habe gedacht, was ist das für ein Scheiß, Entschuldigung.
Was?
Ich fand es plötzlich schlimm, von jetzt auf gleich.
Jetzt
obwohl ich
ja
weiß,
aber richtig
und natürlich
gleich.
Ist es immer schön, Hugh Grant durchs Präsidentendings da tanzen
zu
gehen.
Genau.
Aber einige andere von diesen Erzählsträngen konnte ich irgendwie plötzlich nicht mehr ertragen.
Bestimmt.
Also ich brauche jetzt einen neuen Weihnachtsfilm. Letztes Jahr habe ich angeguckt, ich habe den Titel vergessen, mit so einem Haustausch. Irgendwie eine Frau aus einem kleinen Cottage in England und eine aus so einem reichen Filmbetriebs Dingsbums in Hollywood tauschen für die Ferien irgendwie die Häuser. Und beide haben noch
das
irgendwie.
Hat, ich glaube, der Titel hat irgendwas mit Ferien irgendwie. Weiß ich nicht. Müssen wir mal nachgucken.
Liebe kennt keine Ferien?
Sowas vielleicht,
ich auch seit Jahren regelmäßig zu Weihnachten mit meiner Familie Blades of Glory, beziehungsweise die Eisprinzen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Ganz großartige Comedy. Kommt so aus dem Saturday Night Live Umfeld. Ich bin mir schlecht mit Namen und Schauspielern. Ganz großartig gucken wir kultmäßig seit 10 Jahren jedes Jahr zu Weihnachten die Eisprinzen.
Das war Nummer 37 vom Culture Club. Ihr Lieben, ich darf recht herzlich mich bedanken. Wünsche euch natürlich alles Gute für die anstehenden Partys und Braten und vor allen Dingen Fernsehnächte und sage Ahoi.
Ahoi.
Ahoi. Ahoi.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.